Herzlich willkommen zu Finance Data People, dem Podcast für Private Equity, Deals und Corporate Finance. Mein Name ist Sascha Hagenmüller und ich bin Co-Founder und Managing Director der Radial Consulting Group, einer Boutique für Finance- und Transaktionsberatung, die eingefahrene Denkmuster hinterfragt und neue Standards setzt. In diesem Podcast sprechen wir über aktuelle Herausforderungen im Dealmaking, identifizieren konkrete Werthebel und schauen hinter die Kulissen der Finanzwelt. Ihr lernt außergewöhnliche Unternehmerpersönlichkeiten und spannende Geschäftsmodelle kennen und bekommt ehrliche Einblicke, die inspirieren. Viel Freude beim Zuhören und Zuschauen. Ganz herzlich willkommen zu Finance Data People, dem Podcast für Private Equity, Deals und Corporate Finance. Ja, und heute zu Gast ist Dr. Jonas Steger, Co-Founder von Northern Tech und Mitautor der mittlerweile, glaube ich, sehr, sehr bekannten Shift Happens Studie. Mit seinem Unternehmen Northern Tech hat er eine Software entwickelt, die Unternehmen aller Arten im Transformations- bzw. Restrukturierungsprozess unterstützt, insbesondere im Kontext des PMOs. Und durch seine tiefen Insights aus der Praxis und aus der benannten Studie kennt er sich sehr, sehr gut mit Restrukturierungen, mit Transformationsprogrammen und allem, was dazugehört, aus. Und entsprechend freue ich mich, dass Jonas hier ist. Herzlich willkommen.
Hallo Sascha.
Starten wir mal mit deiner Vita. Was ich sehr, sehr spannend fand, ist die Studienkombination aus Agrarwissenschaften, Betriebswirtschaft und schlussendlich einer Promotion in VWL. Sieht man jetzt auch nicht alle Tage. Wie kam es zu dieser Kombination?
Ja, es klingt deutlich lustiger, als es ist, oder spannender, als es ist wahrscheinlich. Agrarwissenschaften habe ich einfach aus Interesse studiert. Ich war mir nach dem, sagen wir, Schullaufbauen, so wenn man das so nennen kann, nicht sicher, in welcher Form der Naturwissenschaft ich eigentlich bleiben möchte. Und Agrarwissenschaft bietet den Vorteil, alles zu haben. Dann habe ich das gemacht, habe relativ schnell gemerkt, dass mich insbesondere die Statistik interessiert. Das nennt sich da Biometrie. Darüber habe ich dann vertieft. Das ist auch das, was ich in der Volkswirtschaft hier gemacht habe, also Ökonometrie. Und mein Bruder hat irgendwann gesagt, Junge, mach doch mal irgendwas Richtiges noch. Landwirtsstatistiker, das gibt's doch gar nicht. Mach noch mal ein bisschen BWL und habe ich noch ein MBA gemacht. So ungefähr war das.
Was hat dir am besten gefallen?
Oh, schon die Statistik, glaube ich. Ja. Das ist schon das, wo mein Herz irgendwie schlägt.
Okay. Und die Promotion war dann entsprechend ein wahrscheinlich riesiges Statistikmodell zu irgendeinem
bestimmten. Auch, Problem? Ja. Also ich hab einiges an Daten analysiert. Ich hatte Zugang zu Kreditreformdaten. Die kennst du wahrscheinlich auch bestens. Also wenn du unterwegs bist und einen neuen Kunden hast und dir überlegst, ist der eigentlich zahlungsfähig und mal einen kleinen Antrag stellst, das ist die größte Unternehmensdatenbank Deutschlands. Und dann kann man sich für bewerben, dass man da Zugang bekommt. Das habe ich bekommen, glücklicherweise. Saß dann in Mannheim stundenlang in so einem Kellerloch, kann man nicht anders sagen, so ein Datenbunker, und habe mir diese Daten angeguckt und habe einiges an Modellen gebastelt. Aber auch inhaltlich ganz interessant. Es ging um die Frage, wenn man einmal innovatives Unternehmen, zum Beispiel so Radial, bleibt man es dann? Oder umgekehrt, wenn der Staat zum Beispiel dich fördert und den Innovationskapital zur Verfügung stellt, ist das persistent, bleibst du es dann? Mhm. Und in diesem Umfeld habe ich mich beschäftigt.
Was kam denn raus?
Ja, es gibt Persistenz auf jeden Fall. Wobei mir eher die Frage war, kann man das analysieren statistisch? Das kann man auch, glaube ich. Also ich zumindest sage, man kann das. Und ich habe das insbesondere im Kontext von Familienunternehmen gemacht. Das war auch ganz spannend, zu sehen, welchen Einfluss hat Eigentum in der Familie.
Jetzt bringt man ja dein jetziges Unternehmen Northern Tech in erster Linie auch mit Transformationsprogrammen, Restrukturierungen, Innovationen, Veränderungen in irgendeiner Form in Verbindung. Wir haben ja auch zu meinen Deloitte-Zeiten schon viel zusammengearbeitet, wird uns jetzt hoffentlich auch wieder vermehrt tun, weil da wir jetzt ja auch in den Value-Creation-Bereich wieder einsteigen. Was ist dann nach dem Studium passiert? Du warst ja dann auch innerhalb der Restrukturierungsberatung tätig, soweit ich
weiß. So ist es. Auch das ist auch ein bisschen meinem Bruder geschuldet, eigentlich im Nachhinein, weil der auch wiederum auch gesagt hat, es wäre auch nicht schlecht, wenn du das Handwerkszeug so ein bisschen lernst. Man hört schon, der ist BWLer. Gesagt, mach das mal, geh mal in irgendeine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und bewirb dich da mal. Das habe ich gemacht, damals noch in Stockholm. Ganz lustige Nebenanekdote. Ich habe mich beworben für ein Praktikum bei KPMG und die haben gesagt, ja gerne, aber es ist ja Sommer und wir arbeiten nicht im Sommer. Hat einen deutschen Kollegen, die arbeiten nicht immer. Willst nicht dahin? Und dann bin ich zu KPMG nach Frankfurt und nach Hamburg gekommen. Da war viel los in der Restrukturierung. Da bin ich dann kleben geblieben. Das hat mir sehr viel Spaß gebracht. Und da ist dann auch die Idee dazu entstanden, eine Software zu entwickeln, die in diesen Prozessen hilft.
Mhm. Das heißt, du hast klassisch IDW-6-Gutachten geschrieben, Umsetzungsprogramme begleitet.
Ja, beides. Zunächst war ich eher auf der Konzeptseite, dann bin ich in die Umsetzungsseite gewechselt, habe noch so eine kleine Stippvisite Richtung Financial Modeling gemacht. Als sie gehört haben, dass ich auch Statistiker bin, war das nicht zu verhindern, dass ich auch mal ein bisschen auf die Finance-Seite nochmal reinschnuppern durfte. Aber dann insbesondere war ich im Umsetzungsbereich tätig, relativ viel, genau.
Und irgendwann haben sich dann Christian ist ja bei KPMG.
Genau.
Arne,
genau, Brenneisen.
Auch von KPMG?
Nee, das ist unser CTO, der kommt von außerhalb, genau. Okay.
Also erst zwei KPMG-Kollegen haben sich zusammengeschlossen mit einem, der was von Technik versteht,
so
und dachten dann, man kann in dem Bereich irgendwie was machen. Oder wie kam die Motivation für die Gründung?
Also wir hatten damals, oder vielmehr ich hatte damals ein relativ großes Mandat in der Umsetzung. Das haben wir versucht, gut begleitet. Also für alle, die jetzt so wissen wollen, was das eigentlich heißt, da geht es darum, monatlich den Finanziers, den Gesellschaftern, eigentlich allen relevanten Stakeholdern Bericht zu erstatten, wie die Transformation läuft, ob das, was man so grob geplant hat, auch in der Realität ankommt. Und das macht man in der Regel mit so einer Art Programmmanagement, Project Management Office, Transformationsoffice und ähnliches. Das haben wir besetzt, auch in diesem Fall. Und da gab es ein Tool, das hat nicht so gut funktioniert. Dann haben wir auf Excel gewechselt. Das hat auch gut funktioniert, bis die ersten in Konflikt stehenden Kopien auf dem Desktop lagen. Und dann hat der Gesellschafter respektive die finanzierenden Banken haben das Vertrauen in die Transformation verloren. Relativ deutlich ausgerückt, indem sie gesagt haben, Fresh Money ist doch nicht. Und an dem Tag standen 6.000 Arbeitsplätze zur Debatte aufgrund von Excel-Fehlern. Und da habe ich gedacht, okay, das muss doch irgendwie anders gehen. Warum funktioniert das nicht mit dieser Softwarelösung, die wir damals in-house hatten? Und da ist dann die Idee entwickelt worden, so im Hintergrund sich damit zu beschäftigen. Damals noch mit der Annahme, das in-house zu machen. Aber ich habe relativ schnell gemerkt, dass das neben der Beratung selber schwierig sein wird, eine Software zu entwickeln.
Damals heißt?
Boah, die Idee hatte ich so, wann bin ich da raus? 2012, 2013 hat das so angefangen, 2016, 2017 sind wir dann rausgegangen, haben gegründet. Aber in der Zeit damals haben wir schon mit dem Thema beschäftigt, also ich im versteckten Kämmerlein, sozusagen auch per Auftrag, bei Order dem Mufti wurde ich gefragt, zu gucken, ob es Lösungen gibt, wie die aussehen sollen, was die können sollen. Also wirklich in diesem Auftrag hatte ich auch großes Glück mit meinen damaligen Partnern. Als ich denn auf die zugekommen bin, gesagt habe, Mensch, ich glaube, es wird schwierig, das in-house zu machen, haben die gesagt, dann probier es doch, kriegst sozusagen einen Freifahrtschein, wenn es nicht klappt, kommst du zurück. Und das hat mir auch die Chance gegeben, die Motivation zu sagen, komm, jetzt springe ich ins kalte Wasser, sonst mache ich das.
Mhm. Woher kam der Mut, das zu tun?
Ja, du hast vorhin gesagt, dass wir, das ist vor der Aufnahme, also Lust habe ich schon, Zeit habe ich keine. Und das war es eigentlich. Ich habe gedacht, Lust habe ich schon, aber Zeit habe ich nicht. Okay, wenn du Lust hast, dann musst du das jetzt machen. Ich hatte wirklich Lust, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, habe ich auch immer noch. Es klingt ein bisschen pathetisch, aber es ist eine Herzensangelegenheit für mich. Ich denke, dass man den administrativen Aufwand in einer Transformation so gering halten kann, dass Zeit bleibt für das, worum es geht, nämlich das Unternehmen nach vorne zu bringen. Und andersrum, ich denke, dass in vielen Fällen der administrative Aufwand oder der Restrukturierungsaufwand auch in der P&L so groß wird, dass die Transformation nicht erfolgreich sein kann.
Ja, ich meine, Excel ist gerade in unserem Breitengrad nach wie vor ein großartiges Tool, aber es ist halt leider fehlerbehaftet und wenn es dann eine gewisse Größe annimmt, irgendwann einfach nicht mehr tragfähig und auch die, worauf es sehr stark ankommt in Transformationen, ist ja auch die Zusammenarbeit in Teams, teilweise dann auch global über Landesgrenzen hinweg und auch mit Cloud und so weiter und gleichzeitiger Möglichkeit der Arbeiten in einer Excel-Tabelle hast du halt am Ende, stoßt ja dann deine Grenzen. Ja, wenn du jetzt irgendwie einen kleinen Mittelständler hast, wo das sich drei Leute angucken, dann kannst du nur so arbeiten, aber ab einer gewissen Größe wird es natürlich schwierig. Jetzt ist es ja in der Praxis trotzdem so, das zeigt ja auch die Studie von euch, das zeigen auch andere Studien, dass viele Transformationsprogramme trotzdem in der Praxis scheitern, auch dass Restrukturierungen scheitern. Woran liegt das? Passiert das auch mit Falcon oder passiert es dann nicht mehr oder gibt es auch andere Faktoren, die da...
Das passiert auch mit Falcon, das bleibt nicht aus. Also
Falcon ist eure Software,
genau, das hat auch noch nicht erwähnt. Exakt, guter Punkt. Das ist natürlich, das muss man auch dringend ausprobieren und kaufen, an seinen sehr schön nochmal gesagt. Nee, aber im Ernst jetzt, also... Da gibt es Studien noch und nöcher, unter anderem auch unsere eigenen. Aber es ist eigentlich egal, welche Studie du dir anguckst. Es gibt, sag mal so, es gibt Themen, die lassen sich nicht morgen angehen, was ich. Sich verändernde Rahmenbedingungen, der Zugang oder mangelnde Zugang zu Fachkräften, solche Dinge. Du kannst nicht Montag ins Büro gehen und sagen, jetzt habe ich auch Fachkräfte oder die Rahmenbedingungen sind wieder super. Dann gibt es vielleicht Aspekte, die kannst du vielleicht nicht Montag angehen, aber über die Zeit, wie zum Beispiel Kulturprobleme in Unternehmen, die es vielleicht schwierig machen, Veränderungen voranzutreiben. Aber in den Top 3 bis 5, eigentlich sogar 1 bis 5, egal welcher Studie, auch da unsere stehen eigentlich immer, mangelnde Transparenz, also die betroffenen Initiative Owner wissen nicht, warum, was hier eigentlich passiert, mangelnde Priorisierung, die wissen in der Regel nicht, neben dem Taskgeschäft genießt diese Maßnahmen, die wir da greifen, eigentlich Priorität und mangels Involvement der Geschäftsführung. Also was da eigentlich immer vorne steht, ist das Transformationsmanagement und das lässt sich schwierig digitalisieren. Also auch unsere Software, die hilft dir nur, das vielleicht besser und einfacher zu gestalten, aber du musst es schon machen. Sprich, das Transformationsmanagement ist mit Abstand das Wichtigste. Wir gehen sogar so weit in den Dingen, die wir machen. Da kommt auch wieder so ein bisschen mein Statistikerherz raus. Wir versuchen, das zu quantifizieren. Und in Abhängigkeit davon, was du da gerade machst, jetzt mal ausgenommen von wirklich harten Restrukturierungen, ist der Impetus oder der sozusagen quantifizierbare Impact des Management größer als die Frage, welche Maßnahmen du unterhältst. Oder hart gesagt, wie du es machst, ist wichtiger als was.
Oder der Fisch stinkt vom Kopf.
Ja, ja.
Ja, ist ja auch interessanterweise so, dass eigentlich in allen Restrukturierungslehren und auch im IDW S6 ja immer die Stakeholder-Krise als Anfang genannt wird.
Die steht dann zu Beginn, ja.
Genau, und das war auch in meiner Praxis, und du würdest das wahrscheinlich bestätigen, oft so, dass ich mir dachte, wir können jetzt hier Maßnahmen noch und nöcher machen. Wenn sich die zwei Key-Stakeholder nicht einig sind, dann läuft das Unternehmen in keine Richtung und dann zwangsläufig gegen die Wand.
Ja.
Ja. Aber jetzt gibt es ja doch Situationen, wo euer Tool dann besonders hilft. Du hast das vorhin schon ein bisschen angeschnitten. P&L, Admin, auch Cash-Management und solche Geschichten, Härtegrad-Logiken.
Ja.
Vielleicht führst du uns mal in 2 Minuten durch, was die Software eigentlich genau macht.
Klar, also für diejenigen, die jetzt sagen können, Mensch, das ist interessant, was ist das eigentlich für eine Kategorie? Die Kategorie nennt sich PPM, Project Portfolio Management. Das ist erstmal ein wichtiger Unterschied zu Projektmanagement-Software. Bei Projektmanagement-Software geht es in der Regel um ein Projekt, Taskmanagement, Collaboration, solche Geschichten, Asana, Write & Co., das sind Tools, die da sehr, sehr beliebt sind. Bei Projektportfolio-Management geht es um die Frage des strategischen Impetus von verschiedenen Projekten und Maßnahmen, die Unternehmen unterhalten, aber unternehmensweit. Also wir haben eine Landschaft, ein Portfolio von Projekten und Maßnahmen und die sollen in irgendeiner Form dazu beitragen, dass wir unser Ziel erreichen, in Restrukturierung in der Regel irgendwie ein Ergebnis oder sogar im besten Fall einen starken Cash-Effekt. Und unsere Software ist für Unternehmen gedacht, die diese Frage beantworten wollen, also welche Maßnahme ergreifen wir, welche klappt gut, welche klappt weniger gut, um unser Ziel zu erreichen, insbesondere dann, wenn sie einen finanziellen Impact haben soll. Also eine PPM-Software mit sogenannter SEM-Kapazität, das nennt sich Strategic Execution Management, da geht es um Geld. Und das ist das, was wir so zusammen machen. Sprich, unsere Software erlaubt dir, beliebig viele Maßnahmen zu planen, was ich, ein Offboarding an der einen Stelle, ein Onboarding an der anderen, eine Werkschließung hier, aber an der anderen Stelle vielleicht eine Eröffnung, die sauber zu planen, in Meilensteinen, Hochlaufkurven und Co., sowohl zeitlich, aber auch finanziell. Und das Ganze so, im besten Fall mit deinem ERP-System sogar zu verbinden, zu integrieren, dass du zuordnen kannst, aha, mit diesem Projekt haben wir, was ich, 500.000 Euro geplant, im Ergebnisseffekt über das nächste Jahr, wir sind jetzt bei 398.000. Und das möglichst so, dass beliebig viele Personen daran teilnehmen können und dezentral berichten können und wiederum von oben per Knopfdruck berichtet und analysiert werden kann. Das ist so grob das, was wir machen.
Das heißt, der klassische Key-Stakeholder, der mit eurem System ja auch arbeitet, ist ja oft das Program Management Office.
So ist es,
also
ja.
Das PMO, ne? Ja. Sprich ein paar Leute im Unternehmen, die sich dann, also entweder interne oder externe Kollegen, die sich dann um die zentrale Steuerung der Maßnahmen, der Projekte oder was auch immer das am Ende ist, kümmern. Da vielleicht noch eine Frage vorab. Kann man die Software auch nutzen, wenn man zum Beispiel jetzt nicht in der Restrukturierungssituation ist? Also auch wenn es irgendwie um langfristige strategische Themen geht oder solche Geschichten?
Absolut. Also wir kommen von unserer Herkunft aus der Restrukturierungsecke. Wir machen aber über 50% unseres Umsatzes, um mal in Zahlen zu sprechen, mit dem, was wir das gesunde Geschäft nennen. Also langfristig angelegte Transformationen oder sehr, sehr häufig auch PE-getriebene Transformationen, die irgendwie einen Exit am Horizont sehen. Performance Improvement im weitesten Sinne bei PEs häufig und bei langfristigen Transformationen auch häufig eine Änderung des gesamten Geschäftsmodells, aber dann eben auch gern mit Cash ausgestattet. Also unabhängig davon, was das Ziel ist, wenn die Frage besteht, welche Projekte zahlen auf unser Ziel ein und wie steht es da und können wir planen und ist vergleichen und berichten und vor allen Dingen entscheiden, machen wir mit der Maßnahme weiter oder nicht oder ziehen wir eine andere hoch, dann ist unser Tool vielleicht ein Kandidat, den man sich anschauen sollte.
Mhm. Nochmal zurück zum PMO. Spielt es aus deiner Sicht eine zentrale Rolle in so einer Transformation? Weil viele Unternehmen haben ja dann auch keins oder zumindest kein instiertes in der Organisation oder im Organisationschart, sondern das macht halt dann jemand so ein bisschen mit. Wie ist da so deine Erfahrung?
Ja, das kann funktionieren, klar, wenn man irgendwie Glück hat und eine Person hat, die das so nebenbei durchziehen kann, dann Respekt, das ist super, wenn das klappt, aber es zeigt sich in der Praxis, übrigens auch wiederum empirisch, bei unseren Kunden, wenn du kein PMO hast, ist es sehr, sehr schwierig, nicht zu den unteren 50% der Performance-Kurve zu gehören. Das ist wie so eine Art Einstiegsbarriere in die Top-Hälfte. Und je nachdem, welche Aufgaben das PMO wahrnimmt und wie gut das situiert ist, fällt es auch schwierig, wenn man es nicht sozusagen etabliert, in die Top-25% zu kommen. Also es hat einen riesengroßen Einfluss, weil genau dieser Punkt Transformationsmanagement schlicht und ergreifend der wichtigste ist. Und das PMO kann nicht zwingenderweise das Management übernehmen, aber es einfacher machen und so wie so eine Art Dienstleister für die Transformation agieren. Ja, so würde ich das mal zusammenfassen.
Aus deiner praktischen und auch statistischen Erfahrung, was sind denn so die Erfolgsfaktoren, dass ein PMO funktioniert?
Ja, also wenn du mich vor 2 Jahren gefragt hättest, vielleicht, ich mache es mir mal netter, als es ist, ich hätte mir jetzt, sag ich mal, vor 3 Jahren, um mich ein bisschen besser darzustellen, dann hätte ich dir gesagt, ein PMO hat mindestens 2 Personen, je nach der Unternehmensgröße mehr, ist als Stabsstelle organisiert, berichtet direkt an den Vorstand und so weiter und so fort. Aber wir haben ein Stück weit gelernt, auch aufgrund unserer Analysen, dass das beste PMO vor allem Eigenschaft hat, es wird in der Krise nicht gestrichen. Heißt, es ist nicht als Kost wahrgenommen oder als Kostenstelle, sondern als Profit Center im besten Fall. Das heißt, das PMO hat eine wertstiftende Aufgabe und die kann von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich sein, wobei das, was ich gerade beschrieben habe, schon das häufigste ist, auch bei den erfolgreichen. Aber was man sich fragen muss, ist, was leistet das PMO und hat es einen Mehrwert? Und meines Erachtens hat es dann einen Mehrwert, wenn es einerseits den Verantwortlichen, die auf der Seite des Tagesgeschäfts sitzt, Dinge abnehmen kann. Und ist man es so gestaltet, dass die einen aktiv ansprechen im PMO, sagen, kannst du mir helfen, ich muss X, Y, Z machen. Und auf der anderen Seite, die Geschäftsführung weiß, auch wenn der Beirat jetzt anruft und sagt, ich weiß, nächste Woche ist erstes Reporting, ich würde es mir gerne aber heute schon mal angucken, können Sie es mal kurz schicken, dass Sie wissen können, okay, ich rufe beim PMO an, die haben das aus der Schublade bereit. Das steht immer, real-time. Sprich, wenn man diese beiden Sachen zusammenbekommt, dann ist, glaube ich, das PMO gut situiert. Und je nach Unternehmenssituation unterhält das PMO dann andere Aufgaben. Aber die wichtigsten sind in der Regel Datentransparenz und Transparenz in beide Richtungen. Nach oben, in Anführungsstrichen, für Entscheidungen zu treffen und nach unten, um Entscheidungen zu vermitteln.
Die Zusammensetzung des PMOs jetzt aus eurer Praxis, wir machen in unseren Value Creation Projekten ja auch die klassische Co-Besetzung vom PMO oder vom Transformation Management Office von außen sozusagen. Ja. Sieht man da noch irgendwo mehr oder weniger Erfolg, wenn jetzt noch externe Kollegen mit an Bord sind? Also ich müsste jetzt natürlich sagen, natürlich, aber du hast damit Sicherheit noch mal eine bessere Sicht.
Nee, ist so. Also das, was du sozusagen indirekt fragst, ist die sogenannte PMO Maturity. Also wie stark ist das PMO entwickelt und welche Aufgaben nimmt es wahr? Hat so einen Entwicklungscharakter, gibt es verschiedene Modelle. Aber es zeigt sich, dass in Deutschland insbesondere die meisten Unternehmen im Level 2 sind, sozusagen gerade initialisierte PMOs. Und gerade die profitieren davon, wenn sie externe Hilfe bekommen. Bei Dingen, die helfen können, Aspekte einzuschleifen, wie zum Beispiel, wie machen wir das Reporting, wo kommen die Daten her, wie analysieren wir die, wie stellen wir sicher, dass das Datenhaushalt gut funktioniert, aber auch inhaltliche Themen, wie gehen wir damit um, wenn die Ampeln alle rot sind und keiner Bock hat, also solche Dinge, wenn man die Zeit, das zu lernen, ein Stück weit verkürzt und sagt, wir kriegen externe Hilfe, die machen das mit uns zusammen und die helfen uns sozusagen das Handwerkszeug zu erlernen, wir müssen nicht eigene Fehler machen, sondern kriegen Best Practices mit und können dann alleine weiterlaufen. Das macht das Ganze einfach kürzer und smoother. Und in diesem Bereich ist externe Hilfe Gold wert, wenn du mich fragst.
Was ich auch noch mal spannend fand, das Thema Datentransparenz und das Thema P&L und Cashflow-Link sozusagen. Jetzt haben wir viele Restrukturierungsprojekte schon gemacht, die jetzt zuhören und nur keine gemacht haben. Es gibt ja auch diese Härtegradlogik dann im Rahmen der Restrukturierung. Also sprich, wann fließen Maßnahmeeffekte tatsächlich dann in die Planung ein?
Ja.
Das berücksichtigt euer Tool ja entsprechend auch. Vielleicht kannst du das nochmal kurz ausführen, wie das dann in der Praxis funktioniert.
Klar, also ich hätte jetzt schon fast gesagt, ein typischer Anfängerfehler, aber so disputierlich will ich nicht sein, weil ich würde das genauso oder hab's genauso gemacht. Ist aber Folgendes zu sagen, wir wollen den Umsatz erhöhen, mit Maßnahme A und mit Maßnahme B wollen wir auch den Umsatz erhöhen und wir checken in beiden Fällen den Umsatz. Also erstens kommt es dann häufig so zu Double Counting und auf einmal ist der Umsatz doppelt so hoch wie ursprünglich geplant, wenn man beides mal eine Ist-Zahl irgendwie reinzieht. Und das andere ist, man erfasst eigentlich gar nicht den Maßnahmeeffekt, man erfasst den Umsatz. Aber ist der gestiegen aufgrund der Maßnahme? Ja, wissen wir nicht. Oder wäre vielleicht sogar höher gewesen, wenn wir die Maßnahmen nicht unterhalten hätten. Wissen wir auch nicht. Also sprich, der Clou ist es sich hinzustellen, zu fragen, welchen Impact hat die Maßnahme und wo können wir den abgegrenzten P&L wiederfinden. Und das ist meistens gar nicht so einfach. Klar, bei Personalaufwandseffekten irgendwie Kopf mal Gehalt minus Abfindung, so eine einfache Rechnung, da geht das häufig noch ganz gut. Aber schon bei SBA oder Materialaufwandseffekten, wo Preis und Menge mit reinkommt und Co. wird es schwieriger. Und da gilt es sich zu überlegen, was ist der Base Case? Also wie planen wir das Unternehmen ohne Maßnahmen und was ist das mit Maßnahmen und was ist die Realität? Und in diesen Dreiklang können wir anfangen zu messen und dabei unterstützt unsere Software, indem es die erlaubt, auf Maßnahmenebene P&L-Effekte, aber übrigens auch alles andere, CO2-Reduktion, was auch immer du machen möchtest, zu planen und zu tracken und mit deinem, ja, hoffentlich guten und sauberen Base Case oder aber deiner Finanzbuchhaltung zu verbinden, wenn du möchtest, sogar auf Sachkontenebene.
Das heißt, wenn man jetzt an den Härtegraden entlang geht, also von der Idee bis zur quasi messbaren finalen Umsetzung, Härtegrad 3 ist ja quasi, dass es eine sehr gut beschriebene, sehr gut geplante Maßnahme ist, die sich auch ganz klar quantifizieren lässt und die entsprechend auch in die Umsetzung gehen wird. Das ist ja so die Definition, wann eine Maßnahme dann in den Businessplan überführt wird. Und was ich da immer ganz lustig finde in der Praxis ist, wenn man dann ganz hohen Stack-Chart auf Härtegrad 3 sieht und sich dann im Nachgang wundert, dass der Plan leider nicht erreicht wurde.
Ja.
Also man muss dann im Tool natürlich schon auch so arbeiten, dass es der Realität entspricht.
Absolut. Also unsere Software erlaubt es dir, zu gucken, welcher Effekt erstreckt sich auf welche Phase. Und wir sehen ihn super, super häufig, insbesondere wenn es Topline-Maßnahmen sind, den klassischen Hockeystick. Wir planen Umsatz mit neuem Produkt XYZ oder mit Erschließung neuem Markt ABC in 2027. Am Dezember geht's los, 40%. Und das ist dann sozusagen Härtegrad 1, die Idee im weitesten Sinne. Also die Härtegrad 1 ist eben am wenigsten belastbar, die Information. Und über die Zeit meandert das hoffentlich über die Evaluierung in die Umsetzung Härtegrad 3 und hoffentlich dann auch mal zum Punkt, wo erste messbare Kennzahlen ankommen. Und das Schlimme ist, dass wir Abbruchquoten sehen in unserer Software. Also okay, die Maßnahme kommt nicht, wir lassen das. Zwischen Härtegrad 4 und Härtegrad 5. Härtegrad 4 und Härtegrad 5 heißt, wir sind eigentlich schon durch, wir haben alles getan und wir übergeben das jetzt sozusagen in die Linie. Jetzt sind wir fertig mit dem Ding. Und das ist ein Riesenproblem. Da merkt man wieder sozusagen schlechtes Management, so hart es klingt, weil wir dann wahnsinnig viel Zeit investiert haben, ohne zu merken, dass die Maßnahme nicht kommt. Und das ist einerseits schlecht, weil wir Ressourcen ja nicht gut eingesetzt haben, aber vor allen Dingen, weil wir Opportunitätskosten uns auf die Uhr geschafft haben. Und das ist ein riesen Problem. Sprich, diese Härtegrad-Logik, ob sie nun 5, 3, 6, 7 oder 8-stufig ist oder dieses Phasenmodell, das kann einem enorm helfen, wenn man Stage-Gates einführt. So, du kannst nur in die nächste Phase eintreten, wenn wir, was auch euch, Qualitätsmerkmal ABC, zum Beispiel erste Messbarkeit in der P&L, festgestellt haben. Und auch dabei unterstützt unsere Software. Das ist aber alles Management. Wir können dabei helfen, dass es diese Stage-Gates gibt, aber du musst es schon machen.
Ja gut, also ich meine jetzt Abbruchquoten zwischen Phase 1 und 2 zu haben, okay.
Ja,
ne? Aber Abbruchquoten zwischen 4 und 5 ist halt dann schon höchst fraglich, würde ich behaupten.
Ja, es
weil
ist nicht schön.
Eigentlich schon durch.
Ja, genau. Das ist nicht schön, wenn das da passiert. In 1, 2 übrigens ist gut. Wir sehen, dass die besten Performer bei uns sogar mehr abbrechen als die Worst Performer. Allerdings mehr kompensierende Maßnahmen nachziehen. Also die sich rigide an ein Maßnahmenset halten, das sind meistens die dieses Maßnahmenset sozusagen aufobtruiert bekommen haben. Sagen, okay, wir machen das jetzt. Hauptsache, wir haben es bald hinter uns. Aber die Dinger klappen so gut wie nie.
Ist ja auch Stichwort Ideation Management. Ne? Da kann ja die ganze Belegschaft am Ende auch beteiligt sein an solchen Themen. Und wenn man die entsprechend mitnimmt, dann wird da oben auch wieder in den Trichter reingekippt.
Da muss ich kleiner und kleine Statistik mit einwerfen. Auch ein kleiner Punkt, unsere Software, die erlaubt verschiedene Planheuristiken. Und eine nennt sich bei uns Bottom-up. Die können Bottom-up vorschlagen, die Kollegen, die Maßnahmen beantworten wollen oder müssen. Und das Ganze kannst du in den Plan überführen. Kannst aber genauso gut sagen, was Top-down. Deine Maßnahme soll 100.000 Euro bringen, good luck sozusagen. Und wir sehen, dass wenn die Belegschaft mit einbezogen wird in den Planprozess, und da wirst du deutlich besser erklären können, warum, als ich, würde mich auch deine Meinung mal interessieren, aber jetzt mal aus rein aus technischer Sicht, wenn die mit involviert sind in die Planphase, hat die Maßnahme eine deutlich höhere Chance, auch realisiert zu werden. Teilweise sogar mehr als 50%, je nachdem, wie wir unterwegs sind. Und ich glaube, Ideation ist ein Aspekt. Das andere ist vielleicht auch belastbare Pläne. Ich weiß nicht, was denkst du?
Ich glaube, am Ende gibt es so einen Grundsatz, den ich irgendwo mal gelesen habe. Die Entscheidungskompetenz muss zur Fachkompetenz. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass die Leute, die an der Schaltstelle sitzen, im Zweifel das beste Verständnis haben, worum es inhaltlich eigentlich geht. Und das, wenn die entsprechend eingestellt sind, glaube ich, auch irgendwo realistisch quantifizieren können. Das ist, glaube ich, das eine. Und das zweite, ist jetzt, wie gesagt, auch nur aus der Hüfte geschossen. Das zweite ist, glaube ich, der kulturelle Aspekt. Mhm. Ja, wenn du die ganze Belegschaft bei sowas bottom-up mit einbeziehst und denen nicht von oben was aufoktroyierst und wenn die Belegschaft bereit ist, überhaupt Ideen proaktiv zu liefern, dann spricht das ja am Ende schon für die Veränderungskultur und den Veränderungswillen.
Ja.
Im Unternehmen. Und ich glaube, das ist wieder das Thema Führung am Ende, was du vorhin auch beschrieben hast. Der Fisch stinkt vom Kopf. Aber wenn er in der Lage ist, halt die ganze Belegschaft mit aufzugleisen, dann glaube ich, ist es nur logisch, dass du am Ende irgendwo erfolgreicher bist. Das wäre jetzt aber auch nur meine
Ist
Hüfte geschossene Einschätzung.
Deckt sich aber enorm mit unserem empirischen Befund. Mhm. Da kann ich nur sagen, so sagen es die Daten, aber es erklärt es meines Erachtens gut.
Mhm. bin ich beruhigt.
Ja.
Genau. Nochmal ganz kurz das Thema Shift Happens Studie. Wir haben jetzt schon einige Themen, glaube ich, daraus auch angeschnitten. Zu dem Zeitpunkt des Podcasts ist die 2025er Studie gerade rausgekommen. 2026 wird es hoffentlich auch geben. Ich freue mich immer, wenn die Studie rauskommt.
Danke.
Ja. Hab dich auch direkt gefragt, ob ich ein bisschen was für LinkedIn recyceln darf von den Inhalten, weil das wirklich wahnsinnig wertvoll ist. Gibt es, glaube ich, auch in der Granularität und in der Tiefe nirgends sonst am Markt. Ihr habt ja da mittlerweile auch ein breites Feld an Perspektivgebern, an Daten. Gut, Daten habt ihr ohne Ende für die Studie, das ist ja klar. Gibt es noch so 3-4 Sachen, wo du sagst, wow, das war jetzt 2025 besonders auffällig und es war anders als in den Vorjahren? Oder gibt es auch Dinge, die sich vielleicht seit Jahren durchziehen?
Also das, was mich, ich kann es euch zusammenfassen, das, was mich am meisten gepackt hat, ist das, was sich leider eben nicht verändert hat. Und bei dem ich vor 3 Jahren gesagt habe, oh wow, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Also was tun wir da? Wir befragen unsere Kunden und auch andere Marktteilnehmer, PEs, Berater, aber insbesondere eben auch Unternehmer und Unternehmerinnen, die fragen, Mensch, wie ist das eigentlich? Was macht ihr? Wir mappen schon erstmal unsere Software und gucken, was wird tatsächlich gemacht und warum vor allen Dingen zum Beispiel. Und bei diesem Warum fragen wir immer, was sind die Treiber für Transformation? Und die üblichen Verdächtigen zu zahlen, zum Beispiel irgendwie Preis- und Kostendruck zum Beispiel, erstreckt sich in die letzten 3-4 Jahre in den, ich glaube sogar nur Platz 1 fällt mir gerade mal ein. Ich wollte gerade sagen, Platz 1 und Platz 2. Bitte gerne nochmal nachgucken, aber zumindest in den Top 2. Und dann ist die Frage, wie reagiert man? Und die einhellige Antwort ist in der Regel, ja, wir müssen ins Geschäftsmodell ran. Wir müssen uns verändern, dass wir aus diesen Preis- und Kostendruck sozusagen rauskommen. Und wir können aber gucken, was wird tatsächlich gemacht. Und da sehen wir, dass in der zeitlichen Priorisierung und in der zugesprochenen strategischen Mehrwerten eine riesen Kluft besteht. Die meisten Unternehmen konzentrieren sich nahezu industrie- und größenagnostisch auf Cost-Cutting. Und das jetzt das 4. Jahr in Folge mit sinkenden Grenzbeiträgen, leider Gottes. Also nicht die Automotorsport, sage ich immer, im Foyer kannst du ihn nur einmal abbestellen. Irgendwann ist das durch, das Thema. Das nimmt sozusagen einfach schlicht und ergreifend ab. Der Erfolg der Kostensenkung, aber die Geschäftsmodelle werden selten angegangen. Und das ist besonders gefährlich, denke ich, weil wiederum die Frage, warum ist Cost-Cutting für euch gerade wichtig, nicht nur die Kostentreiberseite bedient, sondern viele auch geantwortet haben, über 50%, sie erwarten sinkende Umsätze. Das heißt, wir sehen einer Flatline oder sogar absinkenden Topline hingegen und leider Gottes steigenden Aufwänden. Und da sozusagen mit Cost-Cutting zu reagieren, ist gefährlich, glaube ich. Und das leider Gottes das 4. Jahr in Folge. Das Schlimme daran ist, ich habe auch keine viel bessere Idee. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da mit dem erhobenen Zeigefinger stehen soll, Mensch, jetzt mach das doch mal anders. Ich kann schon nachvollziehen, warum das passiert, aber ich glaube, es ist gefährlich. Und ich hoffe da immer, dass unsere Daten nicht repräsentativ sind, aber so richtig, ja, ein richtiger Grund, der mir einfällt, warum das nicht so sein sollte, gibt es auch nicht.
Das heißt, der deutsche Mittelstand ist nicht so veränderungswillig oder wäre das zu weit gegriffen?
Ach nee, also ich glaube, es gibt Leuchttürme, die das extrem gut hinbekommen, die das wirklich, wirklich gut hinbekommen. Und ich hoffe auch mal so ein bisschen, dass vielleicht wir gerade eine Phase haben, bei dem vieles im Köcher steckt, aber man vielleicht die größten Turbulenzen hinter sich lassen möchte und vielleicht auch Liquidität schaffen möchte, um dann zu investieren. Das hoffe ich aber auch jetzt schon das 3. Jahr in Folge. Also ich hoffe, die Zeiten kommen. Und ich glaube, es ist nicht der Veränderungswille, der da fehlt. Es ist hier und da, glaube ich, auch schlicht und ergreifend die Chance, gerade bei wir ein relativ großes Exposure haben in Asset-Heavy sozusagen Industries, sich da mal so eben zu verändern. Automobilzulieferer ist ein gutes Beispiel. Da haben wir ein paar, die massiv investiert haben, um sich vom konventionellen Antriebsstangen irgendwie zu verabschieden und jetzt massiv auch in die Röhre gucken, weil die Umsätze wegbleiben. Also das mal eben so zu machen, ist nicht so einfach. Und dementsprechend, es liegt nicht am Wille. Es ist Opportunität, Finanzierungsmöglichkeiten und schlicht und ergreifend auch die Rahmenbedingungen, die dann gerade einen relativ großen Sturm mit sich bringen.
Mhm. Spannend. Also das ist so die Kernerkenntnis aus der Studie. Sonst noch? Hast du sonst noch irgendwelche hochspannenden Themen, die bei dir hängen geblieben sind oder ist so das Kernthema für dich?
Ja, das ist sozusagen jetzt einmal das makroökonomische Kernthema. Also das große Warum beleuchten wir da relativ stark. Und dann gehen wir auch auf die Mikroebene runter und gucken, was machen die da, was tun die da? Und da finde ich es super spannend, dass wir sehen, dass viele Unternehmen mit Technik reagieren. Also Cost-Cutting ist eben nicht mehr nur Personalaufwand oder SBAs, sondern ein 4-Prozess, mittelbar und leider Gottes häufig auch Personal und SBA, aber der Prozess steht im Vordergrund bei vielen. Mhm. Und da sehen wir eine Verabschiedung von alten, tradierten On-Premise-Lösungen hin zu mehr Wagnis, muss man in Deutschland ja sagen, gemessen des Datenschutzes, sich auch Lösungen zu widmen, die die wirklich modernen und spannenden Charakter haben. Kürzlich war ich bei einem Unternehmen, die haben ihre eigene Engine gebaut im weitesten Sinne mit einem Dienstleister, der aus einem Produktportfolio von über 11 Millionen Einzelprodukten, ist ein Maschinenbauer, den Kunden auf der anderen Seite die Spezifikationen auf Knopfdruck bereitstellen kann, bei einer höheren Qualitätsgrad, als das vorher möglich war. Und das Shared Service Center, was sie da hatten, mit über 40 Personen, das können sie jetzt eben anders einsetzen. Und das sind so Dinge, die, da denke ich, wow, das ist wirklich cool, das ist wirklich spannend, sowas zu machen und auch cool zu sehen, unsere Software und solche Maßnahmen da drin stehen. Das macht immer Spaß, wenn wir mal reingucken dürfen.
Mhm. Ja, das, also ich kann die Shift-Happen-Studie nur jedem ans Herz legen.
Vielen Dank.
Das ist ein ganz, ganz tolles Lesewerk, weil es auch einfach zeigt, was im deutschen Mittelstand umgesetzt wird, was gemacht wird, was auch nicht gemacht wird, wie wir gelernt haben, was vielleicht schwierig ist.
Ja.
Und um das nur zu ergänzen, rein aus meiner Sicht fand ich gerade immer das in der Restrukturierung eigentlich so schade, dass ich immer nur mit Kosten beschäftigt würde, ja, und nie mit dem, was eigentlich oben reinkommt.
Ja.
Das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen naiv zu sagen, wir müssen auch mal irgendwo gucken, was die Topline spricht, aber habe mich eigentlich immer gewundert, dass ich gerade auch in produzierenden Unternehmen, wo man dann sieht, dass die Rohertragsmarge runtergeht über Jahre, dann irgendwie ein großes SG&A-Programm aufsetze, wo ich eigentlich doch sagen müsste, es scheint ja irgendwas im Materialeinkauf oder in der Produktion nicht zu passen. Oder haben wir zu hohe Ausschussquoten oder sind die Prozesse in der Produktion schlecht oder was auch immer. Ja, und dann fange ich irgendwie an, am SG&A oder am Personal rumzudoktern, was klar immer irgendwo seine Bewandtnis hat, aber ich glaube nicht, wenn die Rohertragsmarge halt um 5% runtergeht.
Ja, zumal wir...
Der Impact ja ein ganz anderer ist.
Ja, absolut. Zumal wir in der Restrukturierung ja eigentlich auch gefordert sind, branchenübliche Renditen und sozusagen nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit zu schaffen. Und das hinzubekommen, nur auf der Cost-Cutting-Side, ist, glaube ich, schwierig. Da möchte ich wiederum den Restrukturierern auch jetzt nicht den großen Vorwurf machen, weil wiederum die finanzierenden Banken große Topline-Maßnahmen schlicht und ergreifend auch meistens raussensitivieren und sagen, ist nicht belastbar, sehen wir keine Effektetreiber, lässt sich nicht ab den Grenzen messen. Danke, machen wir nicht. Auch wenn die Banken sicherlich immer gerne wollen, dass der Umsatz steigt und das Geschäftsmodell sich verändert, ist, wenn du erstmal in der Workout-Abteilung angekommen bist, die Topline-Maßnahme eine schwierige. Das ist das Schöne bei Pace, das sehen wir da ganz anders. Da sind sehr, sehr häufig Topline-getriebene Maßnahmen mit dabei, mit auch viel mehr Zug dahinter und bei den großen sozusagen Evergreen-Transformationen, die, was weiß ich, 5, 6 oder 10 Jahresziel haben sowieso.
Jetzt kommt mir noch ein Thema, was ich jeden Software-Provider eigentlich fragen muss, Thema künstliche Intelligenz. Mhm. Ihr seid ja eigentlich eine Datenkrake am Ende. Ja, also ihr zieht ja über, ich weiß nicht, wie viele Unternehmen quasi Daten ab, also Millionen von Datensätze wahrscheinlich, die da durchlaufen, ist ja prädestiniert für KI. Also wir pflegen ja immer den Grundsatz, das ist auch das, was wir im Mittelstand immer proklamieren, dass wir sagen, wenn ihr keine Datengrundlage habt, dann braucht ihr auch nicht über KI sprechen.
Ja.
Also erstmal Hausaufgaben machen, dann können wir viel mit KI machen, auch wir. Aber bei euch sind ja die Daten dann da und wahrscheinlich auch in einer gewissen Qualität. Was macht ihr im Bereich künstliche Intelligenz oder was ist da geplant?
Ja, also zwei Dinge. Es ist eines, was du gesagt hast, das ist unser Brot- und Buttergeschäft, übrigens seit Gründung. Als wir es gegründet haben, haben wir gesagt, wir müssen es so aufbauen, das Unternehmen, dass KI im Mittelpunkt stehen kann und soll. Was jetzt auch schon eine ganze Zeit lang her ist. Sprich, der Datenhaushalt und die Grundlage war von Anfang an so gedacht und ist sie bis heute, dass das möglich ist. Was am Anfang gar nicht so einfach war, weil wir noch in der Zeit waren, da war die Cloud noch nicht ganz so en vogue in Deutschland. Und dazu sagen, wir haben nicht On-Premise und du hast nicht deine Daten bei dir im Keller, sondern das liegt alles bei uns und wir haben eine einheitliche Datenstruktur. Das war am Anfang gar nicht so einfach, trotz sozusagen Mandanten drin und alles, was man da tun kann. Inzwischen hat sich das ein bisschen geändert. Und die Rechtsprechung ist auch eine andere. Also wir dürfen nicht von, weiß nicht, Unternehmen A zu Unternehmen B einfach sowas lernen. Das finde ich auch richtig. Aber auch innerhalb des Unternehmens, die unsere Software nutzen, ist der Datenhaushalt inzwischen so groß bei vielen, dass wir richtig spannende Sachen machen können. Und das machen wir mit unseren Partnerkunden auch. Da kann ich nicht zu viel erzählen. Aber mal aufgeteilt, es gibt Aspekte, die den Input betreffen. Also wie kriegen wir Daten in die Software? Wie können wir es den Maßnahmenverantwortlichen vereinfachen, vielleicht Meilensteine zu planen, Statusberichte zu schreiben und ähnliches? Da kann KI schlicht und ergreifend, ich sage jetzt mal, helfend, unterstützend wirken, das ist nicht der große Wurf, aber macht es einfacher und das ist ein wesentlicher Punkt, um Datenhaushalt erstmal herzustellen. Dann gibt es den Bereich der Arbeit selbst, sozusagen die Agentic-Software, kann sie dir helfen, Dinge zu erkennen, zu analysieren und so weiter und so fort. An der Stelle ja Output zu generieren, da machen wir auch relativ viel. Und das Nächste und das Letzte, das ist für mich das Spannendste, ist das, was wir Smart Measure nennen. Also kann vielleicht eine Analytik, und das ist übrigens weit weg von dem heute klassischen LLM-Modell, was wir bei ChatGPT sehen, so wirklich sozusagen eher klassischere Statistik, können wir erkennen, welche Maßnahmen vielleicht greifen können. Und das macht besonders viel Spaß, da kümmern wir uns relativ viel drum. Das ist so ein bisschen mein kleines Kind bei uns, sich zu überlegen, wie funktioniert das, wie können wir das rausfinden und wie können wir das vorschlagen. Und da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, die ersten Phasen laufen da schon ein bisschen länger, so knapp anderthalb Jahre. Und wir sind da jetzt auf einem Stadium angekommen, dass wir mit unseren Partnerkunden das verproben können in der Realität. Und da kann man dann eben sagen, wunderbar, wir haben ein Unternehmen, wir haben einen gewissen Daten, aus dem wir hier sehen, können wir Maßnahmen vorschlagen, die man vielleicht noch verändern kann, keine Frage. Aber die Ramp-Up-Zeit, um von der Analyse in die Umsetzungsphase zu kommen, die wird verkürzt. Und wir sehen das unabhängig vom Status, ob das eine Restrukturierung ist oder eine Evergreen-Transformation, dass der wesentliche Punkt ist. Also von der Idee, wir wollen uns verändern, zu jetzt machen wir was. Wenn wir die Zeit verkürzen können, zeigt das in unseren Daten, hat das den größten Impetus auf Transformationserfolg. Also von der Idee ins Doing zu kommen, ist das Wichtigste. Und da, glaube ich, kann KI viel helfen.
Was würdest du dann zur Hypothese sagen, dass zukünftige PMOs deutlich schmaler werden? Ja. Weil wenn ich jetzt 10 Jahre zurückgehe, dann war ja, glaube ich, gefühlt 80% der Zeit des PMOs Excel und PowerPoint-Tapeten zusammenzuziehen und irgendwie präsentabel zu machen. Also kenne ich auch noch aus den früheren Jahren, wo man dann, wie gesagt, versucht hat, das Management möglichst früh zu versorgen. Ich muss gleich zucken, wo du vorhin meinst, wenn das Management anruft und sagt, wir brauchen mal schnell den aktuellen Stand. Das hat dann früher bedeutet, liebe Nachtschicht, wir sind soweit, ja. Das ist jetzt ja mit Falcon schon deutlich angenehmer, aber ich stelle mir halt vor, wenn jetzt das ganze Thema KI noch reinkommt, dann brauchst du ja vom Reporting und Controlling ja irgendwann gar nichts mehr machen, sondern dann hast du ja eigentlich als PMO wahrscheinlich nur noch eine kommunikative und steuernde Logik oder Rolle, um die Menschen mitzunehmen.
Ich hoffe, ja. Ich hoffe, weil das sehe ich auch mit als Hauptaufgabe. Also es ist vielleicht ein guter Punkt. Unsere Software kann auf Knopfdruck dieses Reporting erstellen, wie du sagst, in mannigfaltiger Form und stakeholdergerecht von A bis Z. Und da dachten wir damals, ist interessant, wenn wir das machen, dann braucht man eine Stelle weniger am PMO. Das ist ja ein Personal, von dem wir dagegen rechnen können. Wir machen so einen ROI-Case auf, um unsere Software mit zu bewerben. Sie haben relativ schnell gezeigt, dass die PMOs größer geworden sind in manchen Teilen, weil mehr Zeit geblieben ist, um andere Dinge zu tun. Sprich, das, was du sozusagen sagst, der administrative Aufteil ist weggegangen, wir konnten uns vielleicht mehr ums People-Management kümmern. Da hat man gemerkt, okay, ist vielleicht gar nicht so schlecht, dann machen wir anderthalb Stellen daraus. Also es ist eigentlich das Gegenteil von dem passiert, was wir eigentlich gedacht haben, nur eben an anderer Stelle. Und da könnte ich mir vorstellen, also ich will jetzt nicht sagen, dass die wachsen werden, ist nicht das, was ich sagen möchte, aber ich könnte mir vorstellen, dass mehr Raum und mehr Zeit bleibt für die wertschöpfende Rolle des PMOs und hoffentlich der administrative Anteil ad acta gelegt werden kann.
Das ist ja das, glaube ich, wo man in vielen Controlling-Bereichen, auch wenn wir Dashboards bauen in Power BI und Reporting- und Controlling-Prozesse automatisieren und so, wo ja viele dann Angst haben nach dem Motto, das brauche ich die drei Controller nicht mehr oder mein Job ist dann weg, weil das Data-Crunching halt manuell stattfindet. Aber ein Controller ist ja faktisch auch kein Data-Cruncher, sondern er ist ja eigentlich jemand, der sich dann inhaltlich mit den Themen auseinandersetzen sollte. Und ich finde das an sich eine sehr, sehr gute Entwicklung, weil man dann auch Innovation oder Topline-Maßnahmen oder solche Geschichten vielleicht auch mal ausarbeiten kann, anstatt dass ich jede Woche wieder reporte, dass nichts passiert ist, mal überspitzt formuliert.
Ja, und vor allen Dingen diese Woche reporte, was vor 2 Monaten passiert ist. Das ist immer das, was wir in der Vergangenheit, und im Mai diesen Jahres hatten wir folgenden Stand und der Mann hat gesagt, ja, mach's sein, aber was jetzt? Ja. Und da glaube ich, ist viel geholfen. Und der letzte Teil, denke ich, ich glaube, das wird noch eine Runde dauern, aber wenn wir sozusagen diesen Fully Agentic-Teil angehen, dann können da auch Entscheidungen getroffen werden. Dann kommen wir vielleicht in den Bereich, wo auch das Management Digitalisierung erfahren kann. Dass wir zumindest Entscheidungsvorlagen bekommen, die wir akzeptieren oder im Zweifelsfall auch, je nachdem, wie du da gepolt bist, dass das PMO sozusagen komplett digitalisiert wird. Da bin ich noch ein bisschen vorsichtig, auch aufgrund der deutschen Kultur, glaube ich, wird das nicht so einfach, das mal so eben so zu machen. Und vielleicht ist das auch gar nicht gut. Da maße ich mir kein Urteil an, aber technisch gesehen, glaube ich, wird es in diese Richtung gehen.
Sehr gut. Ich glaube, jetzt haben wir zum Thema PMO, Shift-Happen-Studie und einer Software Falcon sehr ausreichend gesprochen. Also du hast noch irgendwie was dazu.
Nein.
Ansonsten würde ich jetzt gerne noch mal kurz auf euer Unternehmen eingehen. Also Northerntech heißt ja das Unternehmen, Falcon heißt die Software. Ihr seid jetzt ja mittlerweile ein ordentliches Team, das über Jahre jetzt ja auch gewachsen ist. Was waren für euch so die Aha-Momente im Rahmen eurer unternehmerischen Laufbahn? Ihr seid drei Gründer, habe ich verstanden. Mhm. Ihr ergänzt euch wahrscheinlich in irgendeiner Form auch. Mhm. Was sind so eure Best Practices aus dem Wachstum, aus den letzten Jahren? Vielleicht auch Dinge, die nicht funktioniert haben, die ihr euch heute anders machen würdet.
Ja, also das bringt mich so ein bisschen zurück. Ich weiß noch, als wir damals angefangen haben, haben wir so richtig beratermäßig uns hingesetzt, erstmal Excel aufgemacht und einen Plan gebastelt. Da kann ich schon mal sagen, von dem Plan, den wir damals geschustert haben, ist wirklich gar nichts übrig geblieben. Wirklich null, nada. Nicht das Pricing, nicht die Hochlaufkurve des Umsatzes im ersten Jahr, nicht die Kostenstruktur, gar nichts. Das ist vielleicht also der erste Aha-Moment gewesen, dass das sozusagen von außen raufgucken, sich eine Idee machen, sehr viel geholfen hat. Aber man zwingenderweise, zumindest in unserem Fall, hoffentlich ist die anders gegangen, aber wir mussten schnell der Realität ins Auge blicken und verstehen, dass man sich denn ein Stück weit auch beugen muss. Zum Beispiel solchen Dingen, die wir schlicht und ergreifend nicht gesehen haben, wie TÜV-Prüfung, ISO 27001, Anforderungen und Co. Die steht mir gerade vom Markt gefordert sind. Das wussten wir damals, als wir bei uns am Küchentisch aßen, vielleicht noch nicht. Jetzt ist es bei uns Alltag. Das sind solche Dinge, mal Aha-Moment Nummer 1. Aha-Moment Nummer 2, glaube ich, der mir sehr zuträglich ist, muss ich sagen, am Anfang hatte ich das ein bisschen unterschätzt, ist, wie groß dieser Community-Aspekt ist. Also diese kleine Studie, die wir da schreiben, die hat mit unserer Software im Engeren ja gar nichts zu tun. Wir versuchen ein Stück weit heute, würde man sagen, Content für Community darzubringen, die ihn hoffentlich diesen Case-Transformation erfolgreicher macht. Und das war sozusagen die zweite Seite der Medaille, wie ich sie immer nenne, das Transformationsmanagement außerhalb unserer Software, dass das deutlich wichtiger ist als unsere Software. Das war der zweite Aha-Moment. Nicht unbedingt ein guter, weil ich bin gern Softwareentwickler und ungern Berater. Nicht falsch verstehen, nicht weil ich nicht beraten möchte, macht mir auch Spaß, aber das beides gleichzeitig schwer. Und da haben wir dann relativ schnell gemerkt, okay, wir können aber unterstützend bereitstehen. Das merkst du auf unserer Webseite, gibt es so einen Bereich Ressourcen, da haben wir Ressourcen ohne Ende für diejenigen, die beraten oder inhaltlich in Transformationen tätig sind. Free of charge kann man sich einfach runterladen. Aber das war der zweite Aha-Moment. Die Software ist ein Werkzeug, das muss benutzt werden. Und wenn ich jetzt zum Schmied gehe, der das erste Mal in seinem Leben einen Hammer in der Hand hat, weiß nicht, wird was auch immer der da schmiedet, nicht zwingenderweise gut aussehen, außer du hast irgendwie ein Riesenglück. Und das war der zweite große Aspekt. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber das waren die zwei.
Spannend, ja. Wachstumsschmerzen mal erlebt?
Ja, absolut. Also auch Corona war für uns auch ein Thema, keine Frage. Wie ich schon gesagt habe, PMOs auch, wie wir sagen, churn zu lassen, zusammen machen wir jetzt nicht weiter, ist an der Tagesordnung, gerade wenn man im Restrukturierungsumfeld unterwegs ist. Die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht war für uns eine gute Sache tatsächlich, dass viele da nicht gepeister gegangen sind. Andererseits sehen wir, dass im Restrukturierungsmarkt auch eine Welle dann danach kam. Aber das kennen wir auch. Da war der Aha-Moment, dass wir uns am Anfang zu sehr auf einen Markt konzentriert haben und dann gemerkt haben, okay, unsere Software findet auch in anderen Bereichen Anklang, insbesondere im PE-Bereich zum Beispiel und in klassischen Transformationsbereichen mit Finanzierung. Und da haben wir gesagt, gut, wunderbar, dann lass uns auch da reingehen. Völlig neuer Markt, mussten wir neu lernen. Aber da haben wir auch schnell gemerkt, das Ein-Pferd-Game, was wir da am Anfang gemacht haben, war nicht das Schlauste.
Ja, ist gut. Meine Reflexion ist ja wichtiger als Unternehmer, ne? Und aber ich höre auch so ein bisschen raus, so learning by doing, ja. Sachen nicht zerdenken,
ja.
Einfach machen, gucken, was passiert, ohne dass man jetzt dumme Sachen macht, aber hört sich auch so ein bisschen trotz Statistiker und so ein bisschen instinktiv auch an, Dinge ein bisschen ausprobieren oder bist du eher der ganz analytische Typ und deine Mitgründer bringen vielleicht
ein Instinkt rein? Also Christian ist jetzt da nicht da, deswegen sage ich das einfach mal. Kann er mir danach dann sagen, ob das richtig war oder nicht. Aber Christian, einer unserer Mitgründer, der ist eher auf der Seite meines Erachtens, der denkt von A bis Z alles durch und auch in allen Varianten. Ich würde mich da jetzt auch nicht vollkommen von absprechen. Aber mir fällt es leichter, das zu machen mit dem ersten Pinselstrich auf dem Papier. Also ich persönlich denke, da gibt es verschiedene Ansätze. Der eine ist nicht besser als der andere. Aber ich habe es deutlich leichter, wenn man sagt, ich fange jetzt einfach mal an. Ich mache mir 5 Gedanken und fange mit dem dritten an, weil ich denke, der könnte passen. Aber ich bin bereit, den auch ad acta zu legen. Mhm. Das muss man dann auch können. Da muss man sagen, war nix, ab in die Tonne. Und das möglichst früh auch. Also nicht dran festklammern. Und das, glaube ich, fällt mir nicht so schwer. Und deswegen nutze ich diesen Weg ganz gerne, uns iterativ daran zu arbeiten. Deswegen, mit unseren Mitarbeitern, denen sage ich eigentlich immer das Gleiche. Wenn die irgendwas machen, ich sage, mach das, wie du willst, mir vollkommen egal. Nimm einfach nur an, du wirst es selber machen. Mach eine Schadensvorlage und sag, okay, jetzt bin ich ready to go und jetzt würde ich es machen. Und ich glaube, mit diesem Ansatz, wirklich machen, komme ich zumindest häufig weiter als mit der Frage, wie könnten wir?
Mhm. Ja, kann ich auch unterstreichen. Ja. Weil du vorhin meintest, dieses bei euch, glaube, das Machen ist das ganz Entscheidende. Ich glaube, der Deutsche neigt oft dazu, Sachen zu zerdenken und Gründe zu suchen, warum was nicht geht. Wenn man es dann mal macht, dann fällt man vielleicht auf die Schnauze.
Ja, habe ich schon häufig erlebt.
Ja, ich auch. Und muss ich dann auch irgendwo eingestehen, dass das jetzt vielleicht nicht die allerbeste Idee war.
Ja.
Was ich bei euch aber auch raushöre, und das fällt mir in vielen Gesprächen mit erfolgreichen Unternehmern auf, du musst das eigene Ego ganz nach hinten stellen.
Mhm.
Ja, und musst irgendwo Raum lassen, anzuerkennen und reflektieren zu können, dass eine Idee von jemand anderem einfach auch besser sein kann.
Ja.
Und dass es nichts damit zu tun hat, dass du keine guten Ideen hast. Aber dann ist die Idee von jemand anderem in dem Moment einfach besser.
Ja.
Oder der Gedankengang. Und ich glaube, das Ego hinten anzustellen und zu gucken, in der Koexistenz das Beste fürs Unternehmen zu machen, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor. Und um zur Restrukturierung nochmal den Bogen zu schlagen, ich glaube, viele Restrukturierungen sind auch dadurch begründet, dass Egomanen am Werk sind, die sich durchsetzen müssen und nicht darauf achten, was die beste Idee ist.
Ja. Also mein alter Mentor hat es schon fast gesagt, den bin ich jetzt noch bei KPMG, hat immer gesagt, Jonas, deine beste Idee ist wahrscheinlich nur die zweitbeste, hat er mal zu mir gesagt. Meine Mutter hat übrigens auch immer zu mir gesagt, setz einen Helm auf, Model wirst du nicht. Also ich habe mit vielen guten Sprüchen aufgewachsen. Aber ich glaube, die beste Idee ist wahrscheinlich nur die zweitbeste, die ist für mich irgendwie maßgeblich gewesen, weil ich mir dachte, okay, da wird es vielleicht noch was Besseres geben. Man muss irgendwie offen dafür sein, sich zu verändern. Gerade in der Feature-Entwicklung, bei der ich viel involviert bin, merke ich das total viel. Ich bastel irgendwas auf dem Papier und bespreche das mit unserem CTO und denke, das ist das Coolste, was ich mir jemals ausgedacht habe. Und jetzt, weiß ich, die Welt revolutioniert. Und in den ersten 10 Fragen unseres CTOs, die aus einer ganz anderen Ecke kommen, weiß ich schon, okay, back the drawing board. Das war ein absoluter Mist. Und ich glaube, da in diesem Zwischenspiel entstehen bei uns viel. Also manche würden sagen, das ist ein Reibungsverlust. Ich würde sagen, das ist irgendwie der exogene Teil der Wärme, der uns irgendwie zugute kommt.
So ein Schritt halt in die Richtung.
Genau, der hilft uns häufig, dann Lösungen auf den Markt zu bringen, die am Ende dann eben durch viele, viele Köpfe durchdacht sind und viele kleine Fehlschläge schon erlebt haben.
Mhm.
Das hilft, glaube ich. Mhm. School of Hard Knocks.
Ihr habt jetzt wie viele Leute im Team?
Ja, je nachdem, wie du zählst, sind das schon ein paar mehr. Genau, aber ich sag mal so, die Kerntruppe, das ist, glaube ich, das Wichtigste, ist einmal das Entwicklungsteam und dann vor allen Dingen Customer Success Bereich. Und da sind wir in den zweistelligen Bereichen so unterwegs.
Mhm.
Genau.
Mhm. Und wo soll es hingehen die letzten Jahre? Das ist meine Abschlussfrage.
Ja, also wenn du mich fragst, also ich glaube, dass unser Geschäftsmodell, jetzt sag ich mal was ganz Persönliches, hoffentlich nicht rein personengetrieben ist. Das hoffe ich. Also das, was wir Product-Led Growth nennen, also das produktgetriebene Wachstum aus dem Produkt heraus, Wachstum zu generieren, ist unser größter Wachstumstreiber. Und dafür brauchen wir es ja jetzt, keine Frage, super, super wichtig. Und dafür brauchen wir das, was wir supporten, Customer Success sind, auch super wichtig. Aber wenn wir das mit Personen aufstocken müssen, dann haben wir entweder das Riesenglück, dass wir neue Märkte schließen, let's go, bin ich dabei, oder aber es krankt an unserem Geschäftsmodell, denke ich. Und letzteres versuche ich zu vermeiden. Also wir versuchen immer, bis Oberkante, Unterlippe sozusagen an der Kapazität zu fahren, bevor wir sagen, jetzt muss auch wirklich mal wieder jemand kommen.
Also klassische SaaS-Skalierung,
ja,
sozusagen.
Ja.
Und höre ich da so ein bisschen Internationalisierung auch raus, oder?
Ja, guter Punkt. Also unsere Software wird auf jeden Kontinent genutzt, bis auf Alaska, hätte ich schon fast gesagt, Antarktis. Genau, also wirklich überall sind wir unterwegs, wobei wir zugeben müssen, dass der Dachraum der Ursprung dessen ist. Mhm. Das ist einfacher gesagt, ist ein cooler Spruch, aber wir haben mit einem Unternehmen haben wir alle Kontinente abgedeckt, was global agierend ist, deutlich cooler als es ist. aber diese Internationalisierung, da gibt es Möglichkeiten im SaaS-Bereich, die insbesondere über die großen Plattformen kommen. Capterra zum Beispiel, Product Hunt oder auch OMA jetzt in Deutschland, gerade sozusagen, also die Review-Plattformen und auch ChatGPT. Also ich denke, dass zukünftig das PMO nicht mehr googeln wird und sagt, was für PMO-Software gibt es, sondern eher beschreiben wird, wir haben ein Unternehmen in Situation X und Z, wir suchen eine Software für so und so. Mhm. Ich glaube, dieser Wachstumspfad ist der für uns wichtigste und ist da eigentlich heute auch schon. Übrigens aus zwei Gründen. Denn einerseits ist das der schnellst wachsende und zweitens sehen wir, dass die Unternehmen, die auf uns zukommen und uns finden und uns ausprobieren, deswegen haben wir auch so eine umfangreiche Trial-Phase, das man einfach machen kann, deutlich länger am Tun unterwegs sind, als die, wie es von draußen aufoktroyiert bekommen.
Super. Ja. Jonas, vielen lieben Dank.
Ja, danke dir, Sascha.
Ein tolles Gespräch.
Ja, danke dir.
Jeder, der eine Transformation oder Restrukturierung plant, wird sich jetzt hoffentlich über Tools Gedanken machen und hat hoffentlich auch ein bisschen Insights mitgenommen, was den deutschen Mittelstand gerade oder
internationale Unternehmen umtreibt, wobei sich vieles wahrscheinlich auch gut nach Deutschland übersetzen lässt, was du gerade erklärt hast. Daher ganz herzlichen Dank für das offene Gespräch und dann hoffen wir, dass ein paar Leute in Hamburg anrufen.
Ja, vielen Dank. Danke dir.
Und ja, wenn ihr weitere Einblicke wollt, jetzt in dem Fall Value Creation, was ja im Private Equity Deal Kontext auch äußerst wichtig ist, dann schaltet auch sehr, sehr gerne beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Finance Data People. Vielen lieben Dank.